Wir wollen noch einmal gemeinsam beten. Unser lieber Herr, wir danken dir dafür, dass das wirklich stimmt, was wir gerade gesungen haben. Dass du ein Gott bist, der redet. Danke, dass du dein Schweigen gebrochen hast. Danke, dass du gesprochen hast. Und danke, dass wir auch heute noch dein Reden, dein Wort vernehmen dürfen. In deinem Wort, in der Bibel. Herr, wir danken dafür, dass dein Wort wirklich Kraft hat. Und deswegen ist es gut, wenn wir darin lesen und auch daraus predigen. Herr, wir wollen dich darum bitten, dass wir als Gemeinde jetzt dein Reden wirklich vernehmen dürfen, dass wir deine Stimme erkennen als deine Schafe und dass dein Wort uns auch verändert. Sprich du uns Mut zu durch dein Wort. Ermuntere uns, tröste uns, ermahne uns und weise uns auch zurecht durch dein heiliges Wort. Wir bitten das alles in Jesu Namen. Amen. Ja, ich freue mich total, hier zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber ich war schon mal bei euch zum Predigen vor ungefähr 8 Monaten, glaube ich, oder 7, sowas um den Dreh. Genau, ich freue mich total, mal wieder hier bei euch zu sein. Danke für die Einladung, Stefan. Genau, heute soll es um ein Kapitel gehen, nämlich aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Wir schauen uns die Verse 13 bis 35 gemeinsam an. Ist ein sehr bekannter Text. Dort begegnet Jesus zweien von seinen Jüngern nach seiner Auferstehung. Diese beiden Jünger sind gerade auf dem Weg nach Emmaus. Und bevor wir in den Text tiefer hineinschauen, will ich gleich vorwegnehmen, worum es heute gehen soll. Das Thema meiner Predigt ist Glaube an den Auferstandenen. Glaube an den Auferstandenen. Das ist Gottes Ziel für uns auch heute Morgen, dass wir daran ermutigt werden, an Jesus Christus, den Auferstandenen, zu glauben. Wir werden gleich sehen, wie Jesus zweien seiner Jünger begegnet. Und diese beiden Jünger, die waren total traurig und auch enttäuscht, weil sie dachten, dass ihr Herr Jesus tot ist. Und zu diesen beiden Jüngern geht Jesus und er zeigt ihnen, dass das ganze Alte Testament eigentlich ein großes Zeugnis ist dafür, ja, für das Evangelium. Dass das Alte Testament angekündigt hat, dass Jesus Christus leiden muss und sterben muss, dass er aber aufersteht und verherrlicht wird. Also das ist die große Botschaft des Alten Testaments und die zeigt Jesus seinen beiden Jüngern, um ihnen dabei zu helfen, an die Auferstehung zu glauben. Und deswegen auch das Thema meiner Predigt, Glaube an den Auferstandenen. Und ihr seht in den Gottesdienstblättern, die ausgeteilt wurden, auch die Gliederung meiner Predigt. Ich habe 3 Punkte und die werden wir uns dann nacheinander anhand des Textes anschauen. Und unser heutiger Bibeltext, der ist ganz eng verbunden mit dem Anfang von Lukas, Kapitel 24. Das haben wir gerade eben in der Schriftlesung schon gehört. Es war damals so, dass einige Frauen am Ostermorgen, am Sonntagmorgen, zum Grab von Jesus gegangen sind und sie haben verstehen dürfen, Jesus ist nicht tot, sondern er lebt. Ja, 2 Männer, das waren Engel, die sind den Frauen begegnet und die haben die frohe Botschaft verkündigt, Jesus ist hier nicht mehr im Grab, sondern er lebt, so wie er es auch angekündigt hat. Und wir sehen dann, dass diese Wahrheit der Auferstehung die beiden Frauen total verändert hat. Ja, vorher waren sie traurig und verzweifelt und jetzt sind sie fröhliche Jesusbekenner, die Glauben daran haben, dass er auferstanden ist. Also wir sehen, für diese Frauen am Grab von Jesus, da war es so, die Wahrheit der Auferstehung, die hat sie total verändert. Und dann haben wir aber auch in den letzten beiden Versen der Schriftlesung gesehen, dass es bei den Aposteln ein bisschen anders war. Ich lese uns nochmal Vers 11 und Vers 12 vor. Und ihre Worte, also die Worte der Frauen, kamen ihnen, den Aposteln, vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher daliegen und er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Also wir sehen die Apostel, die Jünger von Jesus, sie reagieren ganz anders auf die Auferstehung, als das die Frauen getan haben. Die Frauen haben fest darauf vertraut, dass Jesus wirklich lebt. Und die Jünger, naja, die denken, das ist alles Blödsinn. Es kommt ihnen vor wie ein Märchen. Es kommt ihnen vor wie frei erfunden. Sie denken, die Frauen sind nicht mehr ganz klar bei Verstand. Also sie haben Unglauben in ihrem Herzen. Es war für die Apostel wahrscheinlich einfach unvorstellbar, dass Jesus noch lebt. Sie hatten ihre Hoffnung auf Jesus verloren. Ihr Herr und Meister, er wurde gerade eben wie ein Verbrecher ermordet. Und deswegen ist ihre Hoffnung geplatzt. Und selbst Petrus, wir haben das in Vers 12 gesehen, der große Apostel Petrus, selbst er reagiert ganz anders als die Frauen am Grab. Er geht diesem Bericht zwar nach und er läuft dann zum Grab, aber er ist einfach verwundert. Also er versucht, dieses Puzzle noch zusammenzusetzen. Das heißt, der Apostel Petrus ist verwundert Und die anderen Apostel, sie sind voller Unglauben. Und jetzt kommen wir zu unserem Predigttext und wir sehen, dass Jesus voller Gnade ist. Dass er seine Jünger in ihrer verzweifelten Situation nicht alleine lässt, sondern ihnen begegnet und ihnen dabei helfen will, wirklich an die Auferstehung zu glauben. Und damit kommen wir zum ersten Punkt meiner Predigt, verlorene Hoffnung. Das sind die Verse 13 bis 24. Und wir wollen Vers 13 und Vers 14 gemeinsam lesen. Bitte lest mit mir. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Jesus hatte ganz viele Jünger und zwei von denen, die kamen aus der Stadt Emmaus. Und diese beiden Jünger, die sind gerade sozusagen auf dem Heimweg von Jerusalem nach Emmaus und sie führen ein ganz intensives Gespräch über das, was sie in den letzten Tagen so erlebt haben. Ich denke, wir können uns gut in ihre Situation hineinversetzen. Die letzten Tage waren für die Jünger sehr abenteuerlich. Sie dürften miterleben, wie ihr Herr Jesus in die große Hauptstadt Jerusalem eingezogen ist, total herrlich. Die Menschen haben es gefeiert, dass Jesus kommt. Aber irgendwie hat sich in den Tagen danach alles verändert. Die Menschen, die wurden Jesus gegenüber immer feindseliger. Einer seiner besten Freunde hat Jesus verraten. Jesus wurde dann verhaftet, verurteilt und hingerichtet, ohne dass seine Jünger irgendwas dagegen machen konnten. Und jetzt, 3 Tage später, ist aus irgendeinem Grund das Grab von Jesus leergeräumt. Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, die beschäftigt es sehr, was die letzten Tage passiert ist. Und sie verstehen das alles noch nicht so richtig. Und während diese beiden Jünger gerade auf dem Weg nach Hause sind, passiert etwas ganz Besonderes. Und das lesen wir in Vers 15 und 16. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Ja, ihr Meister, von dem sie dachten, dass er tot ist, der begegnet diesen beiden verwirrten Jüngern. Jesus lässt sie in ihrer verzweifelten Situation nicht alleine, sondern er ist da für sie. Und es ist sehr interessant, die Jünger, die kennen Jesus ja eigentlich sehr gut. Die waren eine ganze Weile mit ihm unterwegs gewesen. Und dennoch erkennen sie nicht, dass der Mann auf diesem Weg, der sie jetzt begleitet, eigentlich ihr Herr Jesus ist. Und das heißt in Vers 16, dass ihre Augen gehalten wurden. Das heißt, in diesem Moment, da hat Gott verhindert, dass die beiden Jünger erkennen, wer dieser Mann ist, der sie gerade begleitet. Wir sehen, Gott entscheidet, wer erkennen darf, wer Jesus ist. Gott entscheidet auch, wann erkannt werden darf, wer Jesus ist. Und Jesus möchte diesen beiden Jüngern noch eine wichtige Lektion mitgeben und deswegen werden ihnen gerade noch die Augen zugehalten, dass sie nicht erkennen, dass das eigentlich der auferstandene Herr ist, der sie da begleitet. Und jetzt spricht dieser fremde Mann zu ihnen und das lesen wir, wenn wir weiterlesen, bis Vers 19. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Also Jesus fragt die beiden Jünger, was sie da so intensiv miteinander diskutiert haben. Und die Jünger, die müssen erstmal stehen bleiben. Sie können nicht weitergehen, weil sie so traurig sind. Ja, bei ihnen ist keine fröhliche Stimmung auf dem Heimweg. Sie freuen sich jetzt nicht, endlich wieder zu Hause zu sein, sondern sie sind total niedergeschlagen. Und sie sind auch total verwundert über diese Frage von diesem fremden Mann. Ja, war er der Einzige, der nicht mitbekommen hat, was die letzten Tage in der Hauptstadt Jerusalem passiert ist? Ja, jeder Mensch ist Zeuge geworden von dem, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist. Jesus war eigentlich total berühmt. Dieser fremde Mann, der scheint irgendwie hinter dem Mond zu wohnen. Er scheint von all dem nichts mitbekommen zu haben. Und es wird uns jetzt dann in den weiteren Versen bis Vers 24 ein ganz besonderer Einblick gegeben. Ein Einblick eigentlich in das Innenleben der Jünger. Wir dürfen ihr Herz anschauen, was sie denken, was ihnen vorgeht. Das ist ein totales Geschenk, dass wir diesen tiefen Blick ins Herz von den Jüngern bekommen. Und es ist total kostbar für uns zu sehen, was da so in ihnen vorgegangen ist. Und so wollen wir weiterlesen bis Vers 24. Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war,
mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Wie ihn unsere Hohepriester und Oberin zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von ihnen gingen bis zum Grab hin und fanden es so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht.
Ja, das, was diese beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus so sehr beschäftigt und traurig macht, das sind die Geschehnisse rund um Jesus.
Und die berichten sie diesem unwissenden Mann jetzt auf dem Heimweg.
Und es sind eigentlich vier Dinge, die wir in diesen Versen sehen, die über Jesus berichtet werden. Das Erste, was die Emmaus-Jünger über Jesus sagen,
ist, dass Jesus ein mächtiger Prophet war.
Ein Prophet, es war eine ganz besondere Person. Es war jemand, der von Gott gesandt war, und zwar im Auftrag Gottes. Ein Prophet ist immer jemand, der das Wort Gottes weitergibt, auch in der Autorität Gottes. Und sie bekennen, dieser Jesus, den sie gut kennengelernt haben, der war ein solcher Prophet, von Gott gesandt, mit einer Botschaft Gottes. Und sie sagen, dass dieser Prophet mächtig war in seinen Taten. Er konnte ganz besondere Wunder tun. Er konnte auf dem See laufen, er konnte Blinde wieder sehend machen oder Lahme gehend. Sie haben viele Wunder miterlebt, die Jesus getan hat. Deswegen wussten sie, Jesus war mächtig in seinen Taten. Und Jesus war auch mächtig in seinen Worten. Jesus konnte bewegende Predigten halten, bei denen Hunderte von Menschen zuhören wollten. Jesus hatte dabei so eine Autorität, wenn es um das Wort Gottes ging, dass sogar die Schriftgelehrten und Pharisäer neidisch wurden, weil sie erkannt haben, dass die Menschen so interessiert sind an dem, was Jesus gepredigt hat. Also Jesus war mächtig in seinen Worten. Und das ist das Erste, was die Jünger über Jesus denken. Er war ein mächtiger Prophet. Und Jesus wurde wie ganz viele andere Propheten vor ihm auch behandelt. Und das ist das Zweite, was die Emmaus-Jünger über Jesus sagen.
Ich denke, wir können uns die Emotionen von den Jüngern in Vers 20 vorstellen, oder? Lesen wir nochmal Vers 20. Und wie ihn unsere Hohepriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben.
Ja, die Emmaus-Jünger bekennen, die Führer unseres Volkes, eigentlich die religiöse Elite, die hat diesen mächtigen Propheten einfach ermorden lassen. Ja, was für eine Tragödie. Und das ist dann der Grund für das Dritte, was die Emmaus-Jünger über Jesus sagen.
Und das sehen wir am Anfang von Vers 21, da heißt es, wir aber hofften, er sei der, der Israel erlösen werde.
Also das ist der Grund, warum die beiden Jünger so traurig sind, warum sie so niedergeschlagen sind.
Sie sind enttäuscht, weil sie ihre Hoffnung verloren haben. Sie dachten, ihr Herr Jesus bringt Israel endlich Erlösung. Sie hatten gehofft, dass er sein Volk Israel rettet. Ja, sie dachten, dass er der König wäre, der kommen sollte, um über sein Volk zu regieren.
Und jetzt sind die beiden Jünger total enttäuscht. Sie dachten, sie haben sich geirrt über Jesus. Und die beiden Jünger, die hatten bei all dem doch eine falsche Vorstellung von dem, wer der Messias ist und was er für eine Erlösung bringen sollte. Ja, sie haben erwartet, dass Jesus Israel erlöst, indem er sie von der fremden römischen Herrschaft befreit. Sie hatten gehofft, dass er die Römer endlich rausspeist aus dem Land. Aber dass dieser Erlöser Jesus jetzt stirbt, dafür hatten sie in ihrer Vorstellung von dem Retterkönig einfach überhaupt keinen Platz.
Und deswegen ist ihre Hoffnung geplatzt.
Und so können sie auch das nicht richtig einordnen, was am Ostersonntag, am Ostermorgen passiert ist. Und das ist das Vierte, was die Emmaus-Jünger über Jesus sagen.
Sie sagen, dass Jesu Leib nicht mehr in dem Grab ist.
Engel haben zwar irgendwie verkündigt, dass Jesus lebt, aber ihn selbst haben sie nicht gesehen. Und deswegen sind sie erschrocken, aber eigentlich immer noch davon überzeugt, dass Jesus tot ist.
Wir sehen also die beiden Jünger, sie verstehen nicht, wer Jesus war. Sie verstehen nicht, was mit Jesus passiert ist in den letzten Tagen. Und deswegen sind sie tief enttäuscht und haben all ihre Hoffnung auf Jesus verloren. Und ich denke, das darf auch uns heute noch daran erinnern, dass auch wir heute in Gefahr stehen, von Jesus enttäuscht zu werden.
Ja, dass er doch nicht der zu sein scheint, von dem wir uns erhofft haben, dass er es ist. Aber das Schöne in unserem Text ist, dass man eigentlich sieht, Man kann nur dann wirklich von Jesus enttäuscht sein, wenn man eigentlich ihn sich falsch vorstellt, wenn man eine falsche Erwartung von ihm hat. Ja, wenn man sich Dinge von Jesus wünscht, die er gar nicht versprochen hat. Jesus hat zum Beispiel nie versprochen, dass wir immer gesund sind. Er hat nie versprochen, dass wir immer im Frieden leben werden. Er hat uns auch kein einfaches Leben verheißen. Und ich glaube, besonders dann, wenn wir selbst als Christen manchmal ganz fokussiert sind auf das Leben im Hier und Jetzt, statt irgendwie an das Reich Gottes zu denken, was erst in der Zukunft kommt, gerade dann laufen wir Gefahr, von Jesus enttäuscht zu werden. Wo die meisten Verheißungen, die Jesus uns gibt, eigentlich mit dem zu tun hat, was erst noch kommt. Also wir sehen, auch heute kann man noch enttäuscht sein von Jesus. Aber das Schöne bei dem Ganzen ist, wenn wir Jesus richtig verstehen, so wie er wirklich ist, und wenn wir unser Leben mit seinen Augen betrachten, dann enttäuscht Jesus niemals. Er enttäuscht uns niemals. Ja, so wie bei den beiden Jüngern in unserem Text. Ihre Hoffnung war ja nur geplatzt, weil sie sich Jesus falsch vorgestellt haben. Und deswegen ist es absolut genial, dass Jesus seine beiden Jünger, die gerade traurig sind und keine Hoffnung mehr haben, dass er sie nicht alleine lässt, sondern dass er ihnen begegnet und dass er ihnen hilft. Und das führt uns zum zweiten Punkt meiner Predigt. Jesus Christus, die Erfüllung des Alten Testaments und der auferstandene Herr. Und das umfasst die Verse 25 bis 32. Und jetzt spricht Jesus zu ihnen. Und wir wollen zunächst einmal die Verse 25 bis 27 lesen. Und ich sage euch gleich vorweg, das sind die wichtigsten Verse unseres Textes. Also wenn ihr euch nur eine Sache merkt aus diesem Text, dann bitte diese Dinge, die wir hier sehen. Lesen wir bis Vers 27. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zuträgen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt worden war. Wir sehen, dass Jesus zuerst ein ziemlich hartes Urteil über seine Jünger spricht. Er nennt sie Tore, das heißt, er nennt sie Dummköpfe, Narren, die nichts verstehen. Und vor allem kritisiert Jesus ihr Herz. Er sagt, dass ihr Herz zu träge ist, also quasi zu langsam ist, um all das zu verstehen, worum es eigentlich geht. Ja, die Jünger glauben nicht an Gott und sie glauben nicht an seine Verheißungen. Das ist eigentlich das Urteil, was Jesus über die beiden spricht. Und das ist sehr hart, aber es ist auch sehr fair. Und das begründet ja Jesus in dem, was wir gerade eben gelesen haben. Ja, es gibt eigentlich gar keinen Grund, warum die beiden Jünger jetzt so traurig sind und warum sie ihre Hoffnung verloren haben. Denn alles, was die letzten Tage passiert ist im Leben von diesem Jesus, das ist eigentlich nach Gottes Plan gelaufen. Ja, Gottes Plan wurde am Kreuz nicht durchkreuzt, sondern in Wirklichkeit erfüllt. Ja, seht ihr das in Vers 26? Jesus sagt, Christus musste dies erleiden. Ja, es musste so sein, dass dieser Retterkönig Jesus stirbt und leidet, weil es Gottes Plan war. Es war Gottes Plan, dass sein Messias, dass sein Retterkönig die Stellung des Volkes einnehmen soll vor Gott, das heißt die Stellung eines sündigen Volkes. Es war Gottes Plan, dass Jesus sterben sollte statt dem Volk, also stellvertretend für das Volk. Ja, das ganze Alte Testament, es kündigt schon an, dass der Messias der ist, der die Stellung des Volkes einnimmt vor Gott. Dass der Messias der ist, der Gottes Gericht tragen sollte, der Gottes Zorn auf sich nehmen sollte, stellvertretend für alle, die ihre Hoffnung auf Gott setzen. Also das ist das, was das Alte Testament schon angekündigt hat. Christus musste leiden. Und Jesus Christus spricht weiter in Vers 26 und er sagt, dass er nicht nur leiden musste, sondern dass er auch in seine Herrlichkeit eingehen musste. Auch das war ganz festgesetzt in Gottes Plan. Von Anfang an hat Gott es so geplant, dass das passieren sollte. Und dass Christus in seine Herrlichkeit eingehen sollte, das heißt zum einen, dass Jesus aus den Toten auferstehen sollte, also dass er wieder zum Leben kommt, nachdem er gestorben ist. Und zum anderen heißt es, dass Jesus diese Herrlichkeit zurückbekommen sollte, die er vorher aufgegeben hat, wenn er leiden sollte. Herrlichkeit ist ein kompliziertes Wort. Ich glaube, manchmal verstehen wir das gar nicht so richtig. Wenn es heißt, dass Jesus herrlich ist, dann heißt es eigentlich nichts anderes, als dass er es wert ist, angebetet zu werden. Und wir sehen, dass genau das, dass Jesus diese Herrlichkeit zurückbekommen hat, auch passiert ist in den Tagen danach. Ja, kurze Zeit nach unserem Text, kurze Zeit nach der Begegnung der Emmaus-Jünger mit Jesus, ist Jesus Christus zurückgegangen in den Himmel, aufgefahren, woher er auch eines Tages gekommen ist. Und Jesus Christus sitzt dort zur Rechten Gottes, also zur Rechten des allmächtigen Vaters. Jesus hat dort göttliche Autorität. Ja, wir sehen in der Bibel, dass der Name Jesu eigentlich erhöht ist über allen Namen. Ja, es gibt keinen Namen, der größer ist als sein Name. Und wir sehen, dass über Jesus ausgesagt wird, dass alle Nationen, dass alle Menschen, die es jemals gegeben hat, nichts mehr sind als ein Schemel, wo Jesus seine Füße drauf abstellt. Jesus ist allmächtig. Er hat alle Autorität. Und wir sehen auch in der Heiligen Schrift, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird und dass alle Menschen dann knien werden vor Jesus und bekennen werden, du bist der Herr. Das heißt, das, was unser Text in Vers 26 sagt, dass Jesus verherrlicht werden musste. Genau das ist wirklich mit Jesus passiert. Er hat die Herrlichkeit zurückbekommen, die er vorher aufgegeben hat. Eines Tages wird er angebetet werden von allen Menschen. Wir sehen also das, was Jesus in unserem Text sagt, dass er leiden musste, aber dass er verherrlicht wird, das ist wirklich eingetreten. Und diese beiden Wahrheiten, das Leiden von Jesus und das Eingehen in seine Herrlichkeit, das haut Jesus nicht einfach so raus, ohne das zu begründen, sondern er gibt eigentlich eine ganz besondere Begründung. Die haben wir gelesen in Vers 27. Lesen wir diesen Vers nochmal. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und er legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Wenn Jesus hier von Mose spricht, dann meint Jesus die ersten 5 Bücher Mose. Wenn ihr mal eure Bibel so nehmt, dann sehen wir, ja, das ist so ungefähr wahrscheinlich 1/5 der ganzen Bibel oder zumindest des Alten Testamentes. Also schon mal ein ganz großer Teil, den Jesus hier aufschlägt. Und wenn Jesus von den Propheten spricht, dann meint Jesus die Propheten der hebräischen Bibel, also des Alten Testaments. Und da war es so, dass es vordere Propheten gab und hintere Propheten. Die vorderen Propheten, das waren die Bücher, die wir Geschichtsbücher nennen. Also Josua, Richter, Samuel und Könige. Und die hinteren Propheten, das sind quasi die Bücher, die auch wir Propheten nennen. Jesaja, Jeremia, Hesekiel und dann auch die 12 kleinen Propheten. Das heißt, Jesus nimmt das ganze Alte Testament, ohne Ausnahme, von vorne bis hinten, und er zeigt seinen beiden Jüngern auf dem Weg, was darin alles mit ihm zu tun hat. Er zeigt ihnen, wo überall deutlich wird, dass der Messias leiden muss, aber dass er aufersteht, dass er verherrlicht wird. Und ich glaube, wenn wir den Text so lesen, dann ist die große Frage für uns, welche Texte hat Jesus damals mit ihnen aufgeschlagen? Ja, welche Bibelverse hat er zitiert? Welche Geschichten hat er nacherzählt? Was war das, woran Jesus seine Jünger erinnert hat? Leider waren wir bei dieser Bibelstunde von Jesus nicht dabei. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir darüber nachdenken, was war das, was Jesus damals seinen Jüngern ins Gedächtnis gerufen hat und gesagt hat, dass es mit dem Evangelium zu tun hat. Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass es mindestens so war, dass Jesus seine beiden Jünger an die vielen Prophetien erinnert hat, die mit Jesus zu tun haben. Ja, wenn Jesus bei den Mosebüchern angefangen hat, dann kann es gut sein, dass er in 1. Mose Kapitel 3 angefangen hat. Ja, die ersten beiden Menschen, Adam und Eva, sie haben gegen Gott gesündigt, weil sie von der Schlange angelogen wurden und dieser Lüge gefolgt sind. Sie haben das Gebot Gottes gebrochen. Aber wir sehen in 1. Mose 3, dass mitten in diesem Fluch Gottes, den Gott über Adam und Eva, also über die ganze Menschheit ausspricht, darin ist ein geniales Versprechen enthalten. Ja, Gott hat angekündigt, dass eines Tages ein Same von Eva kommen wird, ein Nachkomme, der bösen Schlange den Kopf zertreten wird. Und dafür wird aber diese Schlange dem Nachkommen Evas in die Ferse stechen. Und wir wissen aus der ganzen Bibel, dass dieser Nachkomme von Eva eigentlich Jesus, der Messias ist, der den Satan, die böse Schlange, besiegen wird, dafür aber am Kreuz sterben muss. Vielleicht hat Jesus da angefangen, um seinen Jüngern zu zeigen, das ganze Alte Testament hat mit dem Evangelium zu tun. Es kann auch gut sein, dass die beiden Jünger von Jesus erinnert wurden an die Worte von Mose. Ja, wo Mose angekündigt hat, dass wenn er tot ist, dass Gott einen Propheten auferwecken wird, der Gottes Worte verlässlich an das Volk Israel bringen wird. Wir sehen im Neuen Testament, in Apostelgeschichte Kapitel 3, dass genau diese Worte aus 5. Mose genommen werden Und gesagt wird, diese Worte beziehen sich auf Jesus. Dieser Prophet, der kommen sollte, der größer ist als Mose, das ist Jesus Christus. Und so gibt es ganz viele Versprechen und Verheißungen im Alten Testament, die wir jetzt nennen könnten, die schon Jesus Christus sozusagen vorausgenommen haben, die sein Leiden und auch sein Auferstehen vorweggenommen haben. Ich bin aber der tiefen Überzeugung, dass das nicht das Einzige war, woran Jesus seine Jünger erinnert hat. Ja, diese Bibelstunde von Jesus mit seinen Jüngern, da war es sicherlich nicht nur so, dass Jesus diese Prophetien aus dem Alten Testament genommen hat, sondern er hat wahrscheinlich ziemlich sicher die ganzen Geschichten und die ganzen Personen aus dem Alten Testament genommen und gezeigt, wie in ihnen Jesus sozusagen vorweggenommen wird. Die ganzen Geschichten und die ganzen Personen im Alten Testament, sie sind eigentlich sowas wie Schatten von Jesus Christus. Also stellen wir uns mal vor, wir sind draußen, die Sonne scheint. Bei diesem Auto scheint die Sonne drauf und es wird ein Schatten geworfen. Und ungefähr so ist es im Alten Testament. Wir sehen ganz viele Schatten und die sollen uns alle erinnern an Jesus Christus, um den es eigentlich geht. Und wir wollen uns jetzt ein paar Minuten nehmen, um an einige von diesen Schatten zu denken, an die Jesus seine Jünger erinnert hat, höchstwahrscheinlich. Und diese Schatten von Jesus, die uns an das Evangelium erinnern, die fangen schon ganz früh an. Wenn wir nochmal an Adam denken, haben wir gerade eben schon gemacht. Bei Adam war es ja so, dass er gegen Gott gesündigt hat und dass eigentlich seine Sünde den Weg vorbereitet hat für Gottes große Rettungsgeschichte mit dieser Welt. Und wir sehen, dass Jesus eigentlich sozusagen ein zweiter Adam ist. Jesus war so wie der erste Adam, dass er die ganze Menschheit vertreten hat, dass er das Haupt der ganzen Menschheit wurde. Aber dass der zweite Adam Jesus gehorsam war. Er hat alle Gebote Gottes gehalten auf perfekte und gerechte Art und Weise. Das heißt, wenn wir an Adam denken, dann wissen wir, Jesus ist eigentlich der wahre und auch der bessere Adam. Oder wir können ein bisschen weitergehen im Alten Testament. Wir erinnern uns an Abraham, der große Erzvater. Abraham wurde von Gott gerufen, dass er seine Heimatstadt verlassen soll. Und das hat er auch gemacht. Und aus Abraham ist ein ganz großes Volk entstanden. Und es soll uns erinnern an Jesus Christus. Auch er ist dem Ruf Gottes gefolgt, seine Heimat zu verlassen. Die Heimat von Jesus war der Himmel. Den Himmel hat er verlassen, er ist Mensch geworden. Und aus Jesus, ähnlich wie bei Abraham, ist ein ganz großes Volk entstanden. Oder wir können weitergehen in der Geschichte des Alten Testaments und an Abrahams Sohn Isaak denken. Auch Isaak ist letztlich ein Schatten von Jesus. Isaak war ganz lange verheißen, mehrere Jahrzehnte lang. Und als Isaak dann endlich geboren wurde, wurde Abraham auf die Probe gestellt. Er wurde geprüft von Gott, ob er bereit wäre, seinen einen geliebten Sohn, den er lieb hatte, zu opfern. Isaak wurde dann letzten Endes verschont. Und all das, das ist eine wahre Geschichte, aber es ist auch ein Schatten für Jesus. Wir wissen, dass Jesus Christus der eine geliebte Sohn von Gott, dem Vater, war. Und Jesus Christus wurde nicht verschont, sondern er wurde als Opfer für die Menschheit dahingegeben. Wir sehen also, Jesus ist der wahre und der bessere Isaak. Oder wir können ein bisschen weitergehen im Alten Testament, immer noch im ersten Buch Mose, und wir können an Josef denken. Die Geschichte von Josef, die hat ganz viel zu tun mit Jesus Christus. Josef wurde verraten von seinen eigenen Brüdern. Er wurde erniedrigt und schlecht behandelt. Aber dann, gegen Ende seines Lebens, wurde er erhöht. Er war letztlich dann der mächtigste Mann im Land Ägypten und er saß zur Rechten des Pharaos. Also er war letztlich der, der alles entschieden hat, was in Ägypten passieren sollte. Und genau so ist Jesus gewesen. Auch er ist einen Weg des Leidens gegangen. Er wurde auch verraten. Er musste ganz viel leiden, so wie Josef. Aber gegen Ende der Geschichte wurde Jesus verherrlicht, so wie damals Josef. Das heißt, die ganze Geschichte von Josef, sie will uns an Jesus Christus und sein Evangelium erinnern. Wir können auch denken an den Auszug Israels aus Ägypten. Ja, das war wahrscheinlich das wichtigste Geschehnis in der ganzen Geschichte vom ethnischen Volk Israel, dass sie befreit wurden aus der Knechtschaft in Ägypten. Und diese Befreiung aus Ägypten, die will uns eigentlich daran erinnern, dass Jesus einen geschickt hat, der die Menschheit aus einer viel schlimmeren, aus einer viel tiefgreifenderen Knechtschaft befreien wollte, nämlich aus der Knechtschaft der Sünde. Das heißt, auch hier sehen wir das wichtigste Ereignis in Israels Geschichte, dass sie gerettet wurden aus der Sklaverei in Ägypten, auch das ist letztlich etwas, was uns erinnern will
an Jesus und seine Rettung, die er gebracht hat. Jesus Christus war auch der wahre und der bessere Mose. Ja, Jesus ist der einzige wahre Mittelmann zwischen Gott und den Menschen, der vor uns vor Gott eintritt, der für uns spricht vor Gott. Und Jesus ist ein besserer Mose, weil er niemals gesündigt hat. Und Jesus ist auch insofern besser, dass er in seinem Blut einen Bund geschlossen hat, der viel besser ist als der alte Bund, den Gott mit Israel am Berg Sinai geschlossen hat. Wenn wir das Alte Testament so lesen und die Geschichte davon, dann sehen wir auch, dass das Volk über Jahrhunderte lang ganz viele Könige hatte. Und diese ganzen Könige, die waren nicht besonders gut. Ja, wenn wir das Alte Testament so lesen, dann merken wir, dass es einen besseren König braucht, der über Israel herrscht. Ja, selbst die besten Könige, selbst so jemand wie David, die waren letzten Endes doch Versager, weil sie alle gesündigt haben, weil sie alle das Gebot Gottes gebrochen haben. Und es erinnert uns daran, dass es einen braucht, der gut und gerecht regiert über das Volk Gottes. Und so sehen wir, dass jeder König im Alten Testament, die ganzen Geschichten in 1. und 2. Könige, so viele Kapitel, all das will uns daran erinnern, dass es einen König braucht, der gerecht ist. Ein König, der gut über uns herrscht. Und dieser König ist Jesus Christus. Und so könnten wir jetzt eine ganz lange Liste machen von Geschichten und von Personen im Alten Testament, die uns ultimativ an Jesus Christus erinnern wollen. So viel Zeit haben wir jetzt nicht, deswegen wollen wir an der Stelle pausieren. Aber ich denke, wir sehen, Jesus Christus ist wirklich die Erfüllung des ganzen Alten Testaments. Alles, was wir lesen, hat mit ihm zu tun. Alles erzählt eine große Geschichte, nämlich die frohe Botschaft von Jesus Christus, dem Messias. Das hat Jesus seinen beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus beigebracht. Und ich glaube, wenn wir das so lesen, dann tun wir gut daran, wenn wir uns selbst hinterfragen, ja, wie ist es denn eigentlich mit uns? Wenn wir das Alte Testament lesen, lesen wir das so, wie Jesus Christus das getan hat? Wenn wir im Alten Testament lesen, ist es so, dass wir an das Evangelium erinnert werden? Dass wir sehen, es wird eigentlich eine große Geschichte erzählt? Ich glaube, wenn wir das tun, dann sehen wir, dass das Wort Gottes eigentlich absolut genial ist. Ja, die Bibel, oder ich beziehe es jetzt mal auf das Alte Testament. Das Alte Testament, es wurde über einen Zeitraum von über 1000 Jahren geschrieben. In ganz unterschiedlichen Kulturen, von ganz unterschiedlichen Autoren. Das Alte Testament ist auch total vielseitig. Es gibt schöne Geschichten, es gibt Gesetzestexte, es gibt sogar Gedichte, die gedichtet wurden. Und auch wenn die Bibel so vielseitig ist und so bunt ist, erzählt sie letztlich eine große Geschichte. Das heißt, wir sehen, die Bibel ist in sich so stimmig. Es gibt keine Fehler darin, die sich irgendwie widersprochen könnten. Ja, das hätte sich also kein Mensch ausdenken können mit der Bibel. So ein buntes Buch, was wirklich eine Geschichte erzählt, sondern wir sehen, Gott selbst muss der Autor dieses Buches sein. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns darauf verlassen, wenn wir das im Glauben annehmen, dass die Bibel Gottes Wort sind. Wir Christen sind nicht dumm, wenn wir uns auf das verlassen, was in diesem Buch steht. Nein, es ist von Gott. Und deswegen gibt es nichts Besseres, als sich auf diese Bibel hier zu verlassen. Jesus zeigt seinen beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, dass das ganze Alte Testament davon zeugt, dass er leiden musste, aber dass er verherrlicht wird. Das ist diese wichtige Lektion, die Jesus seinen beiden Jüngern auf dem Heimweg mitgeben wollte. Aber Jesus ist mit ihnen noch nicht ganz fertig. Weil sie wissen ja jetzt noch gar nicht, wer eigentlich dieser Bibellehrer ist. Sie haben noch gar nicht verstanden, wer dieser fremde Mann ist, der ihnen so viel erzählt über die Bibel. Und das ändert sich jetzt in unserem Text. Und dazu lesen wir ein bisschen weiter, die Verse 30 bis 32. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Also Jesus hat die Jünger jetzt auf dem Heimweg begleitet und sie sind jetzt zu Hause in Emmaus angekommen. Und Jesus isst mit seinen Jüngern zu Abend, so wie er das vorher schon ganz oft gemacht hat. Und genau in diesem Moment macht es bei den Jüngern Klick. Ja, der Mann, der mit ihnen zu Tisch sitzt, der Mann, der mit ihnen Abendbrot isst, das ist ihr Herr Jesus. Er lebt, er ist nicht tot. Und genau in diesem Moment hat Jesus seine Mission erfüllt.
Sein Ziel mit den Jüngern hat er jetzt erreicht. Sie haben verstehen dürfen, dieser Mann ist der auferstandene Herr. Und genau dann verschwindet Jesus, weil seine Mission erfüllt ist. Weil sie jetzt wirklich glauben, dass dieser Mann von den Toten auferstanden ist. Und ich finde, Vers 32 ist so ein genialer Vers. Ja, die Jünger bekennen, dass auch als sie noch gar nicht geglaubt haben, dass dieser Mann Jesus ist, auch als sie noch gar nicht geglaubt haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, da hat ihr Herz trotzdem gebrannt. Das heißt, die Emmaus-Jünger waren tief bewegt in ihrem Herzen. Zum einen natürlich, weil Jesus selbst mit ihnen geredet hat, aber ganz besonders deswegen, weil Jesus ihnen die Schriften geöffnet hat. Als Jesus sie mit hineingenommen hat in das Alte Testament und ihnen gezeigt hat, was sich darin alles auf Jesus bezieht, da war ihr Herz froh. Da hat ihr Herz gebrannt. Da waren sie innerlich tief bewegt. Ja, so mächtig ist Gottes Wort. So viel Kraft steckt darin, wenn wir das Evangelium von Jesus in der ganzen Schrift sehen. Es darf auch unsere Herzen zum Brennen bringen. Und deswegen will ich dich fragen, wie ist es gerade bei dir? Wie ist es bei dir? Brennt dein Herz, wenn du die Bibel liest? Bist du innerlich bewegt, wenn du deine Bibel öffnest und darin liest? Bist du auch bewegt, wenn du das Evangelium hörst, vielleicht hier im Gottesdienst oder auch irgendwann unter der Woche? Freust du dich darüber, die Stimme deines Herrn zu hören? Erlebst du, dass das Evangelium in der Bibel wirklich Gottes Kraft ist, mit der er auch dein Leben verändern kann? Wenn das gerade so ist, dann freue ich mich total drüber. Das ist ein Werk Gottes in deinem Leben. Sei dankbar dafür. Aber ich glaube, wenn wir schon so ein bisschen mit Jesus unterwegs sind, vielleicht mehrere Jahre, dann wissen wir alle, dass es ganz andere Zeiten geben kann, wo wir nicht so wirklich die Kraft von Gottes Wort erleben, wo wir uns nicht mehr wirklich freuen über das Evangelium und nicht mehr so tief bewegt sind. Ja, wir lesen die Bibel, aber unser Herz brennt nicht. Wir haben nicht mehr so wirklich Freude daran, was wir lesen. Wir sind auch nicht mehr so motiviert wie früher. Früher waren wir viel disziplinierter im Bibellesen, mittlerweile lesen wir weniger darin. Es fällt uns überhaupt schwer, uns dazu zu motivieren. Ja, wenn wir morgens aufstehen, dann bleiben wir lieber noch ein bisschen länger im warmen Bett liegen, anstatt wirklich aufzustehen und Gott in seinem Wort zu begegnen. Wenn dir das gerade so geht, dann hilft es dir, glaube ich, nicht, wenn ich jetzt irgendeine halbherzige Antwort gebe, was man da anders machen soll. Ich glaube, da gibt es auch keine schnelle Lösung von heute auf morgen, wie sich das alles wieder ändern kann, wie du wieder Freude an Gottes Wort hast und an seinem Evangelium. Aber ich glaube, Gott will uns heute Morgen ganz neu durch sein Wort motivieren, sein Evangelium und sein Wort nicht aufzugeben. Wenn wir nochmal an die beiden Jünger denken, die beiden Emmaus-Jünger, dann war das bei ihnen ja total ähnlich. Sie waren total niedergeschlagen. Sie waren tief traurig und sie haben all ihre Hoffnung auf Jesus verloren. Ja, sie waren von Jesus tief enttäuscht, so sehr, dass sie kein Fünkchen Glauben mehr in ihrem Herzen hatten. Und wisst ihr, was hat im Leben dieser Jünger in dieser schwierigen Zeit geholfen? Was hat sie komplett verändert, als sie traurig und niedergeschlagen waren? Es war Gottes Wort. Es war das Evangelium in Gottes Wort, was ihr Herz verändert hat. Was wieder gebracht hat, dass ihr Herz brennt, dass sie tief bewegt sind von Gott und seinem Evangelium. Ja, als Jesus ihnen die Schriften öffnete, da ist die Veränderung in ihrem Leben geschehen. Dann, als sie Jesus selbst im Alten Testament gesehen haben, da ist die Trauer weggegangen. Sie haben nicht mehr geweint, sondern ihr Herz wurde froh. Als sie Jesus im Alten Testament gesehen haben, wurde ihr Unglaube zu Glaube. Als sie erkannt haben, ihr Herr Jesus musste sterben, aber er ist jetzt nicht tot, sondern er lebt. Und all das hat Gott im Alten Testament angekündigt. Und genau das sehen wir jetzt, wenn wir noch die letzten drei Verse in unserem Bibeltext lesen. Damit kommen wir zum dritten und kürzesten Punkt meiner Predigt, Glaube und Freude. Und wir lesen die Verse 33 bis 35. Und sie standen auf zur selben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt, die bei ihnen waren, und sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Ja, sie sind so verändert, die Emmaus-Jünger, davon, dass Jesus auferstanden ist und davon, dass Jesus diese Wahrheit im Alten Testament gezeigt hat, dass sie direkt wieder zurück nach Jerusalem laufen. Sie sind eigentlich gerade nach Hause, nach Emmaus gegangen. Jetzt laufen sie 2 Stunden zurück zu den anderen Aposteln. Und als sie ankommen, haben sie gar keine Möglichkeit zu reden, sondern die 11 Apostel rufen, der Herr ist wirklich auferstanden. Und er ist Simon begegnet. Das heißt, die anderen Jünger, die in Jerusalem waren, sie dürften währenddessen auch erkennen, dass die Auferstehung jetzt geschehen ist. Und dann kommen auch die Emmaus-Jünger zu Wort und sie dürfen jetzt berichten, was sie so auf dem Weg mit Jesus erleben dürften. Sie dürften so berichten, was Jesus sozusagen im Alten Testament gezeigt hat, was sich alles auf ihn bezieht und wie er ihn bewiesen hat, dass die Auferstehung Gottes Plan war. Und so sehen wir in diesem Bibeltext, den ich jetzt predigen dürfte, dass der Glaube an die Auferstehung traurige und ungläubige Menschen zu fröhlichen Jesus-Nachfolgern gemacht hat, die ganz und gar auf ihren Herrn vertrauen. Und wir sehen, was Jesus dazu benutzt hat, um diesen Glauben zu schaffen. Er hat sein heiliges Wort benutzt. Er hat das Evangelium im Alten Testament benutzt, um diese Veränderung in den Jüngern hervorzubringen. Um ihnen zu zeigen, der Messias musste leiden, aber der Messias musste auch in seine Herrlichkeit eingehen. Und so hat ihr Herz gebrannt durch Gottes Wort. Lasst uns gemeinsam beten. Unser Herr, wir danken dir dafür, dass auch wir dein Wort zur Verfügung haben, dass auch wir dein Evangelium in deinem Wort entdecken dürfen. Wir dürfen es natürlich im Neuen Testament sehen, dass du auferstanden bist, dass du vorher gestorben bist am Kreuz für unsere Schuld. Und wir dürfen auch, wenn wir das Alte Testament lesen, uns daran erinnern, dass du darin eine große Geschichte erzählst, deine Rettungsbotschaft mit dieser Welt. Wir danken dir dafür, dass du das Zentrum der Heiligen Schrift bist, Jesus. Dass sich alles darin letztlich um dich dreht, dass vorweggenommen wird, dass du sterben solltest am Kreuz für die Schuld von deiner Gemeinde und dass du auch auferstehen solltest und verherrlicht werden solltest. Wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben und wir wollen dich herzlich bitten, dass wir es immer so lesen, dass du darin im Zentrum bist und dass wir dich und deine Herrlichkeit erkennen. Und wir wollen dich darum bitten, dass wenn wir dein Wort aufschlagen und darin lesen, dass auch unsere Herzen zum Brennen kommen, so wie bei diesen beiden Jüngern damals. Dein Wort ist heute genau das Gleiche und deswegen hat es immer noch diese Kraft, um uns von innen heraus zu verändern. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.